28. Januar 1968, Sonntag. John Remeclair in New York, 211 Nord, 6. Straße, lässt durch die Times bekannt machen, dass er in einer Sache auf Leben und Tod die Hilfe eines Anwalts benötigt. Sein Telefon werde abgehört. Dann gibt er die Nummer an, 201-HU-56291. Im Postamt von Jericho war an den Verteilerschrank eine Fangliste geheftet. Immer noch zum Missvergnügen von Obersekretär Knewe, der so lange die Standesehre eines deutschen Postbeamten zitiert hatte, bis Edgar Lichtwag ihm mit der Entlassung aus dem Dienst und dem Verlust der Pension gewinkt hatte. Als Knewe sich fügte, wurde er mit der Rückstufung aus der Personalabteilung bestraft und war nicht einmal mehr würdig für telefonische Vermittlungen und Briefe per Einschreiben und musste nun in die eingelieferten Sendungen stempeln und die wie die ankommenden nach Absender und Empfänger prüfen. Seine dienstlichen Telefonate waren nur noch Meldungen an die Geheimpolizei in Gnetz, wenn Post von einem oder für einen Observierten vorlag. Berthold Knewe wehrte sich nur noch ganz wenig. So, wenn er dem Parteigenossen Lichtwag zuhörte, mit einer Beflissenheit, die Hohn ausdrücken sollte darüber, dass er Weisungen entgegenzunehmen hatte von jemand, den er für einen verbummelten Oberbriefträger aus Berlin-Lichtenberg hielt. Knewe sah dabei aus wie ein Papagei mit gesträubtem Gefieder. So krauste er die Nase und gewann damit nicht die seit 5 Jahren ausstehende Beförderung, sondern einen Spitznamen. Im Übrigen ging es ihm um das Grundsätzliche an seiner Würde und er hätte einen zur Kontrolle angeforderten Brief nicht zugunsten des Empfängers unterschlagen. Umso weniger, als er sich beobachtet glaubte, von einem der beiden Lehrlinge, den er nun beibringen musste, dass der Stempelhammer in einer nur erahnbaren Lockerheit gehalten werden musste, damit Jerichos Stempel dem Hitler klar auf dem Schädel saß. Die Brieföberwachung blieb für Knewe dennoch ein Dienstgeheimnis und mit dem fertigte er Papenbrock ab, der ihn zu fragen versuchte, warum manche Briefe heutzutage 2 Tage nach Hamburg brauchten. Papenbrock war nicht auf der Liste. Krespal war nicht auf der Liste. Verzeichnet war Semig als Absender. Und lediglich auf Betreiben von Friedrich Janssen, dem die politische Polizei seine Gefälligkeiten entgelten musste. Über die ersten Briefe von Dora hatte Janssen sich gegiftet. Der Jude hatte ins Unglück sollen und saß doch mit seiner Frau an einem Ort in Niederösterreich, wohin Janssen nicht einmal zur Kur kommen würde. In einem Schloss wohnten sie, an einem gräflichen Abendtisch durften sie Platz nehmen und sie verrieten nichts. Dora dankte Lisbeth Krespal mit keinem Wort für erwiesene Hilfe. Den Krespals war wiederum nichts nachzuweisen. Und Friedrich Janssen hätte so gern gewusst, wo die Semigs ihr Geld gelassen hatten. Er glaubte nicht, dass sie jeder mit 10 Mark in der Tasche über die Grenze gefahren waren. Die hatten doch mehr gehabt als Haus und Stall und Praxis. Als Janssen das Haus besetzen wollte, traf er auf einen Möbelwagen. Und die Packer zeigten ihm Urkunden mit Schweriner Stempel, wonach der Jude in seiner widerlichen Klugheit das Grundstück mit festem und beweglichem Inventar den Eltern seiner Frau überschrieben hatte. Friedrich Janssen hatte diesen hochmögenden Kösters ein Mietangebot gemacht und war bedient worden mit 2 Zeilen. Das Haus war auf 10 Jahre an die Luftwaffe verpachtet. Er konnte dem Rechtsanwalt Kollmorgen nicht nachweisen, dass der keinen jungen Veterinär in Erlangen für Semigs Geräte gefunden hatte. Wo Janssen ein neues Loch sich ausdachte, war es eben vermauert. Er fühlte sich geradezu beobachtet. Dora Semig schrieb von Rehen im Schnee, von Schneegipfeln, von Bodenbeschaffenheit und Alpenbächen, die Kies- und Rollkiesel ausschleuderten, von Einkaufsfahrten nach Wien. Rollkiesel. Und der Nicht-Arier überließ es seiner Frau, die Grüße von ihm zu schreiben, so dass Janssen den Krespals einen jüdischen Umgang nicht anzulasten hatte. Der Brief, auf den er vom 12. März 1938 anwartete, blieb aus. Der Brief trug nicht die ausländische Briefmarke, auf die Knewe zu achten hatte, sondern eine Großdeutsche unter einem Stempel aus Pirna mit dem verjährten Zusatz »Deine Stimme dem Führer«. Womöglich aber hatte Knewer dieses Mal absichtlich nicht aufgepasst, denn die Absenderin hatte sich als Dora, geborene Köster, ausgegeben. Wohnhaft in der Avenue, Hitlerstraße in Radebeul. Diesen Brief machte Lisbeth nicht auf, als er kam, sondern ließ ihn für Crespal liegen. Nicht sie, Crespal sollte ihn vorlesen, obwohl er an sie gerichtet war, nicht mehr an beide. Es war also den Semix nur in den ersten 3 Wochen freundlich gegangen beim Grafen Naglinski. Dann hatte Dora sich nicht mehr ins Dorf getraut und zum Spazierengehen nur in die Forsten, die Beatus für Fremde gesperrt hatte. Im Dorf hatte Arthur nur 2-mal Arbeit bekommen. Dann war er erkannt als Jude und seine Frau auch. Wie es ja ist. Sie war angespuckt worden. In Österreich riechen sie es. Naglinski hatte sich unwissend verhalten und die Abende mit Grammophonmusik und Gesprächen über Leute wie Galsworthy seien unerträglich geworden. In der ersten Märzwoche gab Arthur die Stellung auf, die keine gewesen war, und Naglinski in seiner Erleichterung zahlte ihnen das Geld aus, obwohl er den Gegenwert noch gar nicht in Deutschland abgeholt hatte. Bei Raminski? Vielleicht bei Baron von Ramin. Das war nur zu raten. In Wien hatten sie fast zu viel Zeit verloren, weil mein Mann sich nicht für Frankreich entscheiden konnte und über die Zollbeamten an der Schweizer Grenze etwas gefährliche Nachrichten umliefen. Am 10. März habe sie ihn endlich nach Pressburg mitbekommen. Arthur habe bis zuletzt auf die österreichische Volksabstimmung vertraut und auf den Vertrag von Saint-Germain. Die Tschechen hatten sie zwar ins Land gelassen, aber auf eine österreichische Weise. Alles, was aus Wien erzählt werde, sei wahr. Die Begeisterung über den Überfall, die Plünderung jüdischer Geschäfte. Von den Juden, die mit Zahnbürsten die Gehsteige putzen mussten, gäbe es ja Fotos. Prag sei als Stadt vernünftiger als Wien. Dora dürfe für Reiche unter den Auswanderern Flickschneiderei machen. Und Arthur sei als Pfleger in einer Tierklinik untergekommen. Hilfe brauchen wir nicht. Nur mit einer Anschrift hapere es. Immer wieder gingen ihnen Hotelzimmer verloren, vielleicht weil wir Juden sind, vielleicht weil sie sparen mussten. Arthur wolle nicht Tschechisch lernen. Der Brief war Ende März datiert und nach Jericho hatte er mehr als 4 Wochen gebraucht. Lisbeth sprach von der Schuld, die Dora Semig ihr auflegen wolle. Crespal besprach sich mit Kolmorgen, aber auch mit 4 Augen konnten sie in dem Brief eine versteckte Adresse nicht finden. Die Kösters in Schwerin, beide hoch in den 80er Jahren, was immer in dem Brief an sie stand, hatten sich mit Schlafmitteln vergiftet. Sie wurden heimlich von der Polizei verbrannt und andere hatten nicht zusehen dürfen. In Jericho wurde gesagt, es seien 2 sehr kleine Särge gewesen. Geheimrat Köster hatte in früheren Jahren Ferien verbracht an der See bei Jericho.